Lass uns aufschlagen in Offenbarung Kapitel 3, vom Vers 13 bis zum Vers 22. Und wenn ihr hört, Offenbarung Kapitel 3, vielleicht kommt euch so ein Bibelvers, der sehr bekannt ist aus diesem Kapitel, im Sinn. Gut, Sigrid hat das erfasst, ne? Ich stehe vor der Tür. Die Bibel ist doch schriftlich, ist doch eine Schrift. Das heißt, durch eine Schrift, durch ein Buch, kann ein Autor nicht schreien oder uns am Kragen nehmen. Aber er kann Ressourcen benutzen, wie er sich ausdrückt. Und hier benutzt der Autor ein bisschen, diese Ironie. Wer ein Ohr hat, der höre. Ist natürlich ironisch gemeint. Wer ein Ohr hat, der höre. Ich glaube, dass alle, die hier sitzen, zwei Ohren haben. Und er meint das ironisch, weil er sagt, dann kannst du das Doppelte hören. Wenn du zwei hast, ne? Wenn du eins hast, kannst du das auch hören. Die wichtige Botschaft, die der Geist den Gemeinden sagt. Und wer in der Bibel geschaut hat, hat vielleicht gemerkt, dass ich den letzten Vers des vorherigen Abschnittes genommen habe, als Anfang für mein Text. Was auch das Gleiche ist, womit der Text endet. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich habe das mit Absicht genommen, um das mit dem Vers 14 zu verknüpfen. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich habe vorher gesagt, der Autor, der kann nicht durch den Text schreien. Heute können wir die Smileys da zeichnen, ne, und irgendwie zum Ausdruck bringen. Wir möchten hier was verdeutlichen, eine Emotion. Darum profiliert sich hier Jesus. Jesus mag solche Sachen nicht. Aber warum tut er das dann? Zu sagen, hör zu, ich bin der Amen, der treue, wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Warum tut er das dann, wenn er sowas nicht mag? Sich praktisch so präsentieren und sagen, hör zu, ich bin was Wichtiges. Ich habe viele Autorität. Ich habe die ganze Welt geschaffen. Ne? Wieder, weil das eine wichtige Botschaft ist. Ich möchte das einfach betonen. Bitte hört aufmerksam zu. Er sagt das fünfmal. Er sagt das, ne? Mehrmals betont er das. Bitte hört zu, diese Botschaft. Was ist die erste Botschaft, die ich bekommen habe, die in Bezug mit das Wort Engel, dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe? Ich habe mich geärgert, wenn einige Leute in Brasilien zu mir gekommen sind und gesagt, oh, du bist der Pastor, du bist der Engel der Gemeinde. Betty ärgert sich noch mehr als ich, wenn ich sage, du bist ein Engel. Dann geht, nein, ich bin kein Engel, ich bin ein Kind Gottes. Das ist viel mehr und besser als ein Engel. Engel können keine Kinder Gottes werden, nur Menschen, durch den Glauben an Jesus Christus. Das Wort Engel, warum benutzt der Autor dieses Wort hier? Hat mir auch lange Zeit gewundert, warum nennt Jesus spricht und er sagt dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe. Das heißt, Jesus, warum sagt Jesus zu Johannes, schreibe zum Pastor der Gemeinde, aber benutzt dazu das Wort Engel. Ich erkläre das mit dem Vers 13. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Weil das Wort Engel bedeutet auf Griechisch nichts weiteres als ein Botschafter. Jemand, der eine Nachricht überbringt. Jemand, der eine Nachricht überbringt. Das heißt, was ist ein Bote? Bote ist ein Niemand in seiner Aufgabe. Er bringt die Sachen hin und her, was die Leute ihnen befehlen. Was diese Botschaft ist, was in diesem Paket ist, interessiert ihn nicht. Er hat nur die Aufgabe, das hinzubringen. Und ich denke, genau das ist hier betont, dass die Pastoren jetzt nicht geehrt werden sollen, oh, die Engel der Gemeinden, aber dass diese Botschaft klar zum Ausdruck kommt, diese Botschaft, dass das eine Botschaft nicht an den Pastor der Gemeinde ist. Früher habe ich das immer so gehört. Ne? Jesus hat Botschaften an die sieben Gemeinden. Und man denkt immer so, ich weiß nicht, ob ihr das auch so, diesen Denkfehler macht, Botschaften an Gemeinden sind Botschaften an Pastoren, weil die Pastoren die Leiter der Gemeinde sind und wenn eine Gemeinde Probleme hat, dann muss der Pastor diese Probleme lösen oder er ist vielleicht schuld an diesen Problemen. Normalerweise denkt man so, eine Botschaft an eine Gemeinde ist eine Botschaft an den Pastor. Er vertretet die Gemeinde. Er nimmt diese Botschaft an. Jesus sagt, deine Gemeinde, da stimmt was nicht. Okay, in meiner Gemeinde stimmt was nicht, muss das jetzt verbessern, muss das korrigieren. So habe ich früher kapiert, diese Botschaft. Jesus sagt den Pastoren der Gemeinde, deine Gemeinde geht es nicht gut, korrigier das. Genau das ist falsch. Ich ziehe diesen Urteil aus diesen zwei Punkten. In Vers 13, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Gemeinde, nicht den Pastor, sondern der Gemeinde. Dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das heißt dem Botschafter. Diese Botschaft soll der Pastor bekommen, aber er soll es der Gemeinde geben. Er ist ein Botschafter. Jesus nimmt uns als Gemeinde ernst wahr. Jesus nimmt uns wahr als Gemeinde, das heißt als ein Körper, er nimmt uns allen ernst als eine Gruppe. Jeder Mitglied der Gemeinde ist hier gemeint. Diese Botschaft richtet sich an jeden Einzelnen von uns. Nicht nur an den Pastor. Ich tue das schon, diese Gemeinde jetzt zu korrigieren, diese Fehler. Ne? Und Jesus, bitte sag das nicht den Mitgliedern der Gemeinde, dass du Fehler in unserer Gemeinde gefunden hast, weil alle sollen weiter denken, dass es der Gemeinde gut geht. Nein, der Pastor soll den Gemeinden sagen, uns, das heißt euch, geht's nicht gut. Das ist die Botschaft auch von Laodicea. Von fünf dieser sieben Briefe ist die Botschaft, euch, dieser Gemeinde, geht's nicht gut. Gefällt Gott nicht. Natürlich fragt vielleicht der ein oder andere, ist das jetzt auch der Fall von der Gemeinde Brot des Lebens? Von unserer Gemeinde, von jeder von uns eins? Ja, lass uns nachdenken. Vielleicht können wir einiges damit anfangen. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Das hat mich zu schaffen gemacht, weil ich habe gedacht, was profitiert Jesus, wenn Menschen kalt sind? Das heißt, wenn Menschen in offene Sünde leben. Das heißt kalt hier in diesem Bezug. Wenn Menschen nichts von ihm nicht wissen wollen, wenn Menschen ihn klar ablehnen. Was hat Jesus davon? Weil er sagt, mir wäre lieber, wenn du kalt wärst oder heiß. Ich sehe, dass Jesus davon profitiert, weil die Menschen, die in offener Sünde leben, das wissen wir von Erfahrung, auch vom Neuen Testament, sind die Menschen, die praktisch leichter zu Jesus finden. Die Menschen, die sich leichter dann bekehren und besinnen, dass sie falsch liegen. Die Menschen, die lau sind, das ist das Problem von den Menschen, dass sie lau sind, die merken gar nicht, dass es mit denen ein Problem gibt. Die denken, wie da steht, mir geht's gut, ich bin reich und habe Überfluss, mir mangelt es an nichts. Ne? Die lauwarmen, die denken so, mir geht's gut, ich gehe in den Gottesdienst einmal die Woche oder einmal im Monat, einmal im Jahr, höre mir die Predigt an, bin ein guter Christ, mir geht's gut. Ich bin reich und habe Überfluss. Mir geht's gut. Ich habe eine schöne Wohnung, ich habe ein schönes Auto, und so weiter und so weiter. Mir geht's gut. Oder sogar geistig. Ich gehöre einer schönen Gemeinde an. Mir geht's gut. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ganz starke Worte Jesu, ganz starke. Und da müssen wir uns einüben. Das habe ich wirklich nachgedacht. Ich kann nicht glauben, dass es wirklich den Menschen gut geht. Ich kann das nicht glauben. Als wir nach Deutschland gekommen sind, haben Leute gesagt, was wollt ihr in Deutschland? Das ist doch ein reiches Land, ein christliches Land. Damit haben die gemeint, dort braucht niemand das Evangelium. Wenn jemand das Evangelium braucht, da gibt es viele Kirchen, und die anderen, die brauchen das nicht, weil sie reich sind, sie haben alles. Ne? Was wollt ihr in Deutschland machen? Ich kann das einfach nicht glauben. Ich kann das einfach nicht wahrnehmen, dass man sagt, weil ein Land reich ist, ist das Evangelium unnützlich geworden. Weil das wäre praktisch eine Lüge, hinterherzugehen, dass das Evangelium, das Nutzen des Evangeliums ist, die Menschen materiell zu unterstützen. Dass die Menschen das Evangelium nur brauchen, wenn sie arm sind und beten und dann Geld bekommen und dann sagen, okay, Gott, jetzt brauche ich dich nicht mehr. Das Evangelium ist völlig was anderes. Reiche Menschen brauchen das Evangelium noch mehr als arme Menschen hören. Ich meine jetzt hören. Weil die einfach denken, wir haben alles und so weiter. Ne? Die brauchen das noch mehr. Die armen Menschen, die kommen schneller auf die Idee, Gott zu suchen, wenn es ihnen schlecht geht. Natürlich ist es uns ganz schwer in Deutschland, den Menschen das klar zu machen, dass sie Gott brauchen, dass Gott das Ein und Alles ist. Das Leben, das heißt, dass die Sachen, das Materielle vergänglich ist. Und gut, dass wir das haben, okay, kein Problem, gut. Aber dann sollten wir einen Schritt weiter gehen und denken, wozu haben wir das? Sind wir einfach Tiere, die zur Welt kommen und wachsen und sich vermehren und dann sterben? Oder gibt es einen Sinn für das Leben? Oder gibt es ein Leben nach dem Tod, wozu wir uns vorbereiten sollen? Jesus benutzt harte Worte für diese Menschen, für uns. Weil ich denke, das betrifft uns vielleicht auch, weil wir hier in Deutschland leben und manchmal kommt dieser Gedanke, oh, ich habe heute einen guten Einkauf gemacht im Supermarkt, wir können jetzt heute ein schönes Essen machen und so weiter, mir geht's gut. Und hier steht, du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Jesus will seine Hörer hier schütteln und sagen, wach auf, das ist nicht das Leben, alles haben. Das ist nicht das Leben. Vielleicht sollte ich einen kleinen Kommentar machen, weil ich habe schon gesehen, dass Leute sich schrecklich empören oder sich Gedanken machen, dass es in Afrika viele Leute gibt, die verhungern. Macht mir auch natürlich zu schaffen. Aber interessanterweise, wenn wir Bilder von Afrika sehen, sehen wir immer Menschen, die lächeln. Und wenn wir Bilder von Menschen in Deutschland sehen, sehen wir immer Menschen mit geschlossenen Gesichtern. Weil die sind gewöhnt, mit wenig zu leben. Haben sich damit abgefunden vielleicht. Und suchen ihr Glück in was anderes, in der Freundschaft, in dass man sich einander hat und so weiter. Und die Deutschen haben alles, aber sind immer unzufrieden. Die denken, wenn ich mehr hätte, dann wäre ich glücklich. Aber dieser Punkt kommt nie. Wird nie erreicht. Und die Wahrheit steht da. Du erkennst nicht, dass du elend, erbärmlich, arm, blind und entblößt. Hier ist natürlich eine symbolische Rede. Im symbolischen Sinn. Wir sind natürlich nicht jetzt nackt im ganz wörtlichen Sinn. Aber Jesus meint das geistlich. Dass es uns vieles fehlt. dass der materielle Überfluss dazu führt, dass wir unseren geistlichen Hunger und Bedürfnisse nicht mehr richtig einschätzen können. Darum habe ich vorher auch gesagt über stark bieten. Stark bieten. In Brasilien, vor dem Gottesdienst, knien sich ganz viele Leute vor die Bänke und beten ganz laut, weil sie vielleicht große Probleme haben, nicht zu essen haben und so weiter. Die schreien zu Gott. Aber hier, wir haben alles. Warum soll ich mich hinknien und da zu Gott schreien? Besten falte ich die Arme. Und darum sagt Jesus, dass wir das nicht einschätzen. Wir schätzen nicht ein, der geistliche Kampf, wo wir sind. Wir schätzen nicht ein, unsere geistliche Realität. Unsere Augen sind für das Geistliche geschlossen. Darum hat er gesagt, tue Salbe auf deine Augen. Wir sehen nicht mehr das Geistliche. Wir haben nur Augen für das Materielle. Wir sind geistlich blind geworden durch die Materie. Es ist kompliziert zu leben, wenn wir alles haben und trotzdem so leben sollen, ob wir nichts hätten. So sollen wir denken. Habe ich ein Auto? Das ist nur ein Mittel, damit ich von A nach B komme. Nichts weiteres. Ob es jetzt schön ist oder hässlich, egal. Habe ich eine Gitarre, um Gott zu loben? Ob die jetzt schön ist, hässlich oder so weiter. Nicht so wichtig. Soll auch gut klingen, okay, weil ne, schöner Klang ist wichtig. Aber wir müssen über die Materie schauen. Über die Materie. Wir müssen geistliche Augen haben für die Realität. Wenn wir die Menschen schauen müssen, sollen wir nicht gucken, welche Marke ist die Jacke oder die Hose, die die Person trägt. Aber was in der Seele dieser Menschen geht. Und da muss ich sagen, da ist ein Riesenunterschied. Die Menschen, die laufen da draußen, in ihrer Seele, in ihrem Herzen, weinen sie. Sie sind voll Hass. Sie sind voll Gier. Sie sind voll mit Sünden in ihren Gedanken. Unsere Augen offen haben für die geistliche Realität, für unsere Aufgabe. Es ist nicht unsere Aufgabe, den Leuten sagen, komm her, ich segne dich, du gehst nach Hause und alles ist gut. Das ist nicht unsere Aufgabe, weil das tun schon alle. Alle sagen das, alles ist gut, weitermachen, weitermachen, ist alles gut. Unsere Aufgabe ist zu sagen, stopp, stopp, ändern, andere Richtung einschlagen. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Jesus hat gerade gesprochen über geistliche Armut, geistliche Blöße, über geistliche Elend. Und er spricht hier über geistliches Reichtum und diese weiße Kleider, die symbolisieren auch irgendwas im geistlichen Bereich. Was heißt, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist? Gold hat viel Wert in unserer Gesellschaft. Gold hat viel Wert, die Menschen, das ist genau, was die Menschen wollen. Gold, habe vorher gesprochen, Materie, das ist das Problem. Die Menschen gucken nur auf das Sichtbare. Und Jesus spricht hier von Gold. Aber genau das meint er nicht, dieses Gold, materielle Gold. Er meint das Wertvolle, das ganz, ganz wertvolle Gold. Was meint er damit, mit diesem Gold? Vorher, bevor ich das anspreche, sage ich, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen. Betone hier das Wort kaufen. Jesus hat die richtige, die wahren Schätze, die er uns abgeben möchte. Und die bekommen wir nicht einfach so, indem wir uns hinsetzen, die Arme kreuzen und sagen, Jesus, wenn du willst, mir was schenken, okay, kein Problem, legst da in die Ecke. Ne? Hier sagt Jesus, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen. Wenn wir was von Jesus wollen, dann sollen wir bereit sein, einen Preis zu bezahlen. Einen Preis zu bezahlen. Das ist diese Anstrengung. Woher habe ich gesprochen? Beten und flehen. Es ist ein Kampf, ein geistlicher Kampf, Und Jesus will uns vieles geben, das ganz, ganz viel mehr wert ist als dieser Kampf. Wenn wir jetzt eine Stunde im Gebet sind, das, was Jesus uns geben will, ist viel, viel mehr wert als diese Stunde. Wie viel kostet eine Stunde für dich? Vielleicht 20 Euro, 30, ich weiß nicht, wie viel du für eine Stunde Arbeit verlangst. Oder 10 vielleicht. Gott wird dir mehr als 20 Euro geben für eine Stunde Gebet. Er wird dir überhaupt keinen Euro geben. Lass mich was sagen, was völlig jetzt gegensätzlich ist. Aber er wird dir 1000 Häuser und 1000 Familien geben. Jesus hat es versprochen. Er wird dir überhaupt keinen Euro geben. Aber das, was er dir geben wird, ist, übertrifft im Weiten 20 Euro. Die geistlichen Segen, seinen Heiligen Geist, geistliche Autorität, Gemeinschaft mit ihm, und da kann ich eine ganz große Liste machen, was er uns schenken möchte, aber was wir auch irgendwie im Gebet erkaufen müssen und auch durch unser Leben, weil da steht, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Was meint Jesus damit? Kleidung hat was mit einem Lebenswandel, mit einem heiligen Lebenswandel. Was ist heiligen Lebenswandel? Lass ich mich in ganz einfachen Worten sagen. Ein Leben, die Sünde ablehnt. Ein Leben, ja, bitte jetzt nicht aufnehmen und in theologischen Foren austeilen, was ich jetzt sagen werde. Ein Leben ohne Sünde. Können wir nachher diskutieren, warum Johannes das in seinen Brief geschrieben hat, in einen anderen Brief. Dass ein Christ nicht in Sünde lebt. Weiße Kleider hat damit zu tun. Ein verändertes Lebensstil, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Weil wenn Menschen in Sünde leben, dann wird es offenbar, dass sie geistlich arm, tot und entblößt und blind sind, wenn sie in Sünde leben. Und darum hat Jesus gesagt, kaufe von mir Gold. Und wenn ich das Wort Gold in der Bibel höre, dann höre ich das Wort Anbetung. Dann höre ich das Wort Gegenwart Gottes. Weiße Kleider, das sollen wir auch kaufen. Das heißt, das ist auch eine Sache, die wir erkaufen müssen. Das kriegen wir nicht einfach hinterhergeworfen. Das müssen wir uns erkaufen. Das heißt, dass wir ein vorbildliches Leben haben. Ein Leben, wie ein Christ leben soll. Weit weg von alles, was nach Sünde riecht und strahlt. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Jesus hat den uns, ich sage die heutige Gesellschaft. Lass uns diese Botschaft mal für uns selber nehmen. Sonst könntet ihr nach Hause gehen. Wenn ich diese Predigt für die da draußen halte, dann könnt ihr nach Hause gehen. Ich halte diese Predigt für uns allen, für mich selbst auch. Lass uns nachdenken. Lass uns das nehmen, was auf uns passt. Vielleicht passt es mehr, als wir denken. Augensalbe, damit du sehen kannst, dass Jesus unsere Augen öffnet, damit wir uns selber besser einschätzen, damit wir wissen, wo wir sind. Vorgestern war ich irgendwo in einem Büro. Da ist mir dieser Gedanke durch den Kopf gegangen. Ja, weil du siehst, kannst du wissen, wo du bist. Wenn wir nicht sehen, wissen wir nicht, wo wir sind, was um uns herum ist. Und genauso ist es mit diesen falschen Christen. Weil dieser Brief nicht an die Welt geschrieben wurde, da steht es nicht, was der Geist der Welt sagt. Nein, der Geist den Gemeinden sagt. Blinde Christen, die wissen nicht, wo die sind. Die wissen nicht, was los ist. Die wissen nicht, was um den herum ist, was passiert. Und wer blind ist, er hat einige Probleme, wer nicht richtig sehen kann. Einige Probleme. Der stolpert, der haut mit dem Kopf gegen die Wand. Er kann vieles nicht tun. Und so geistlich blinde Christen stolpern die ganze Zeit. Das heißt, die haben immer Probleme. Es gibt Leute, die immer Probleme haben, wegen verschiedener Gründe. Aber eines davon ist genau das, geistliche Blindheit. Christen, die vielleicht immer in der Kirche gehen, zur Gemeinde, aber haben immer Probleme. nicht sehen, woher diese Probleme kommen. Wo ist der Ursprung dieser Probleme? Die merken nicht, wie der Feind sie versucht und sie da reinfallen in den Lügen des Feindes und dann verstricken sie sich immer wieder. Es sind zwei Seiten. Wozu brauchen wir die Augen? Warum haben wir zwei Augen? Dass wir genau wissen, wo wir sind. Wenn ich nur ein Auge hätte, ne, dann würde ich die alles nur in zwei Dimensionen sehen. So kann ich eine dritte Dimension wahrnehmen. Und wenn wir geistlich sehen, lass mich das so mal sagen, obwohl es nicht in der Bibel ist, können wir die vier Dimensionen sehen. Schreib das bitte nicht auf. Ne? Jetzt meine ich, dass wir mehr sehen, einfach mehr, wenn wir die geistlichen Augen geöffnet haben. Dass wir die Realität um uns herum merken. Und wie können wir das? Ich muss jetzt auch praktisch werden. Ich kann nicht euch nur mit Theorie vollpumpen und ihr nachher nach dem Gottesdienst sagen, ja, Pastor Rolf, schöne Predigt, leider habe ich nichts verstanden, aber war sehr interessant, amüsant. Ne? Das geht nicht. Ich möchte, dass ihr nach Hause geht und ganz konkret wird. Wie kann ich die Realität um mich herum wahrnehmen? Indem ich mich auch für sie interessiere. Weil viele denken nur an sich. Darum sage ich auch sehr oft, wir sollen nicht nur so beten, Gott, gib mir das, helf mir da und ich habe dieses Problem und so weiter. Das ist geistliches Egoismus und da sehe ich auch nicht, was um mich herum ist, wenn ich nur immer denke, ich bin das Zentrum der Welt. Wenn ich meine geistlichen Augen geöffnet möchte, soll ich auch Gedanken machen, was geht in den Menschen, die da draußen sind. Und beten, Gott, zeige mir, wie diese Menschen sich fühlen, was dieser Menschen fehlt und was hier um mir herum ist. Zum Beispiel das, was ich vorher erzählt habe, im Weg hierher, diese geistliche Bedrückung. Viele Menschen sind geistlich bedrückt und die denken, ich bin depressiv und gehen zum Psychologen und nehmen sich Medikamente, weil sie die geistlichen Augen nicht offen haben. Sie verstehen nicht, was geschieht. Sie nehmen völlig falsch, was Realität ist. Ist nur ein Beispiel. Und Ideen, Pläne, die wir haben, sind sehr oft Versuchungen vom Feind. Und wir unterscheiden das nicht richtig und wir fallen rein. Darum sollen wir unsere Augen öffnen und denken, warum denke ich das, was ich denke? Kommt das jetzt von Gott oder nicht? Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. Ich habe mal das Wort Süchtige in einem Schreiben benutzt und die Schwester, die das korrigiert hat, hat gesagt, Bruder Rolf, benutze bitte nicht dieses Wort, weil das ist Tabu in unserer Gesellschaft. Die Menschen verstehen das nicht, was das bedeutet. Die wollen das nicht verstehen. Menschen wollen nicht wissen, was Süchtigung ist. Die Menschen wollen das nicht wahrhaben, dass Gott uns züchtigt. Da muss ich euch ein paar ehrliche Sachen sagen. Unser ganzes Leben ist mit Gewalt durchtränkt. Zum Beispiel, wenn morgens um 7 mein Sohn nicht aufstehen möchte, zur Schule zu gehen, weil er müde ist, weil er ein bisschen später gespielt hat im Computer, dann ne, sage ich, steh auf. Geh zur Schule. Nein, ich will nicht. Du musst. Ne? Und wenn du jetzt nicht aufstehst, dann wird irgendwas passieren, was dir nicht gefallen wird. Ne? Es ist immer eine Art Gewalt. Das heißt, wenn eine Person nicht tun möchte, was sie tun muss, und jemand anderes kommt und zwingt diese Person irgendwie, sei es jetzt durch Psychologie oder durch Androhung etc., und so ist auch in der Arbeit und so ist überall. Wenn du nicht pünktlich zur Arbeit erscheinst, dann bekommst du dein Geld nicht, dein Lohn nicht und so weiter. Und es gibt immer Androhungen und es ist immer die Lehre, wenn die Schüler nicht studieren, dann sagen die, wenn ihr nicht studiert, dann werden die Noten nicht gut und dann werdet ihr durchfallen und so weiter. Und dann passiert das auch dann, wenn die nicht studieren, dann kriegen die schlechte Note. Das ist auch eine Art Gewalt.
Ist eine Konsequenz, aber es ist eine Züchtigung. Ist jetzt nicht eine Route oder so, aber das ist eine Züchtigung. Und das ist für den Guten, muss man sagen. Und wenn jetzt Eltern ihre Kinder nicht züchtigen sollen, dann sage ich, dann sind sie nicht erziehungsberechtigt. Das heißt, wenn ich jetzt berechtigt bin, meinen Sohn zu erziehen, bin ich nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet, meinen Sohn zu erziehen. Dann muss ich Maßnahmen tun, die ihm nicht gefallen. Ich kann meinen Sohn nicht erziehen, indem ich immer nur tue, was er will. Dann wäre ich kein Erzieher. Dann würde ich einfach sagen, okay, geh in dein Zimmer und bestell dir so viele Pizza, wie du willst und fertig. Übers Internet. Aber dann, das wäre keine Erziehung. Erziehung hat immer mit Gewalt zu tun, aber für das Gute. Jetzt nicht körperliche Gewalt, sondern es gibt verschiedene Arten von Gewalt, psychischer Gewalt und wie man anderen Menschen bringt, Sachen zu tun, die nicht wollen. Das ist Erziehung, dass ich ein Kind beibringt, dass sie jeden Morgen sein Bett machen muss und seine Spielzeuge. Ne? Das will das Kind nicht, aber ich muss es dazu bringen, das zu tun, was sie nicht will. Und das ist eine Art Gewalt. Und so arbeitet auch Gott mit uns. Er tut Sachen, die wir nicht mögen, die uns gar nicht gefallen. Und da steht, aber es gibt Menschen, mit denen Gott das nicht tut. Alle, die ich liebe, die überführe und züchtige ich. Es gibt Menschen, die sagen, Gott, lass mich in Ruhe. Das tut Gott nicht im ersten Moment. Aber dann sagen die wieder, Gott, lass mich in Ruhe. Die sagen das so oft und so wiederholt, bis Gott sagt, okay. Ich tue es, obwohl es für dich ganz schlimm aussieht, aber ne? Es gibt Menschen, es steht auch im Römerbrief, wo Gott sagt, leb wie du willst, da du mich nicht hören möchtest, da du nichts von mir wissen möchtest. Das Ende und sogar das Leben dieser Menschen ist ganz furchtbar. Und die Menschen, die Gott liebt, die züchtigt er. Das heißt, er tut Maßnahmen in unser Leben, die uns nicht gefallen, die nicht so toll sind, die nicht lustig sind, aber weil er uns erziehen will. Dass wir, warum erziehen Eltern ihre Kinder? Dass sie später Erfolg haben im Leben, dass sie später nicht ins Gefängnis landen, dass sie später einen guten Job haben und viel für die Gesellschaft beitragen können und auch viel Geld selber verdienen können. Und genau das Gleiche ist mit Gott. Warum züchtigt uns Gott? Weil er von uns Menschen machen möchte, die viel für ihn arbeiten und viel von ihm bekommen. Halleluja! Amen. Ja. Amen. Amen. Ja. Sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Halleluja. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Dieses berühmte Bibelvers, die man benutzt zur Evangelisation. Jesus ist vor dem Herzen dein, vor der Tür deines Herzens. Er klopft an, er will rein. Kann man auch benutzen, okay. Aber eigentlich ist es völlig aus dem Zusammenhang gerissen, weil hier steht ein Brief an den Gemeinden. Jesus steht vor den Türen der Gemeinde und klopft an. Und da müssen wir ganz klar sagen, ich möchte, dass Jesus hier drin ist. Amen. 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 Ich möchte, dass Jesus hier drin ist, nicht da draußen. Weil das ist gut. Wenn Jesus Gemeinschaft mit uns hat, so werde ich zu ihm hineingehen, das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Dass Jesus Gemeinschaft mit uns hat, Freundschaft, Vertrauen, gegenseitigen Vertrauen. Das heißt, ein Mahl mit jemandem zu essen. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Ganz viele Wahrheiten in diesem Vers. Wer überwindet, interessant, dass er diesen Vers 21 mit diesem Satz anfängt, wer überwindet, obwohl da der vorherige Vers von vor der Tür stehen und klopfen und so weiter, wer mich reinlässt und so weiter, mit dem will ich essen. Und dann steht, wer überwindet. Das heißt, auch Jesus reinlassen in der Gemeinde ist ein Kampf.
Es ist nicht selbstverständlich, dass Jesus in der Gemeinde ist. Jesus muss hier rein erkämpft werden. Amen, ja?
Amen.
Ja? Amen. Sigrid und ich reden sehr oft über dieses Thema. Wie können wir unsere Gemeinde reinhalten? Wie können wir diese Gemeinde aufrichtig halten als eine heilige Gemeinde? Uns interessiert auch die Menge an Menschen, okay, aber das ist zweitrangig. Das Erste, der Kern der Sache ist eine reine Gemeinde. Eine Gemeinde, die das Wort gehorcht. Eine Gemeinde, die die richtigen Ziele hat. Eine Gemeinde, die Gemeinschaft hat. Eine Gemeinde, die betet, die das Wort nachfolgt. Eine Gemeinde, die lebendig ist. Eine Gemeinde, die das hat, was eine Gemeinde haben muss und so weiter. Das ist ein Kampf. Das ist immer wieder ein Kampf, weil wir hatten schon viele, viele Probleme mit Situationen, wo der Feind versucht hat, uns aus diesem Ziel zu nehmen. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Das ist ein ganz starkes Wort, ganz starkes Wort. Da wird meine Demütigkeit gezerrt, weil ein hochmütiger Mensch würde sagen, wow, das Jesus hat gemerkt, dass ich genau da mein Platz ist, neben ihm auf seinem Thron. Halleluja, dass er intelligent ist. Darum habe ich gesagt, unsere Demut wird jetzt ein bisschen versucht. Nach so vielen Kämpfen, sagt Jesus, schau, wenn du so viele Kämpfe gehabt hast, dann hast du auch einen Platz, so wie ich überwunden habe. Das hat er alles durchgemacht, sein Leben und sein Tod. Ganz vorher habe ich gesagt, die Größe des Sieges entspricht die Größe des Kampfes. Gott wird uns nicht mehr würdigen, als wir würdig sind. Das heißt, er wird uns keinen größeren Pokal geben, als, sagen wir so, das Spiel jetzt im übertragenen Sinn, das wir gewonnen haben. Ja? Auf meinem Thron zu sitzen, das ist toll, auf dem Thron sitzen, das ist was Wunderbares, was Schönes, auf dem Thron sitzen, alle Leute da um den König herum, die sagen, oh wow, du König, du bist der Größte und so weiter. Aber lass uns mal von der anderen Seite das betrachten. Könige, die haben eine riesige Aufgabe, das Land zu verwalten. Das ist der Punkt. Jesus, wir ehren Jesus sehr viel, aber er muss sein Reich verwalten, muss uns züchtigen zum Beispiel. Er hat viel Arbeit mit uns. Er hat viel Arbeit mit uns, mit jedem von uns. Und er ist doch der König. Und wenn er sagt, hier, wir werden uns auf seinen Thron setzen, das heißt auch genau das Gleiche. Und ich sage, dass viele Menschen den falschen Eindruck haben von das zukünftige Reich Gottes. Dass dort niemand mehr arbeiten brauchen wird, da wird es ein Hartz IV für alle geben und nicht nur 400 Euro, das wird 4.000 Euro sein und das Leben lang, die ganze Ewigkeit und jeder kann machen, was er will und sich besaufen, wie er will und wird immer Geld haben und so weiter. Viele, jetzt habe ich da ein bisschen ironisiert, aber vielen denken das, wenn ich sterbe, dann gehen wir zum Himmel und dort heißt es, tausend Jahre nur hin und her laufen und sich langweilen und Harfe spielen. Dieses Bild vom Himmel stimmt gar nicht. In den nächsten Äras wird viel los sein, so wie in dieser. Viel los sein, viele Probleme. Und dafür braucht es Verwaltung. Und wir werden mit Jesus regieren. Und wenn jemand regiert, dann dafür sind auch Untertanen vorgesehen. Niemand kann regieren und keine Untertanen haben. Das heißt, wenn wir mit Jesus regieren werden, es heißt, dass die Welt auch viele Menschen haben wird. Nicht Gläubige, die von den Gläubigen regiert werden. Die nächste Ära, aber die übernächste, weiß ich nicht, wie die aussieht. Sicher auch spannend. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Und wenn hier der Apostel Johannes sagt, dass der Pastor nur ein Engel ist, das heißt, das griechische Wort ein Botschafter. Hoffentlich war ich das auch, nur ein Botschafter und nichts weiteres. Amen.